Ist es der, woher auch das Lied kommt?
Fame, I'm gonna live.
Ja, genau.
Nee, fang an.
Ja, Teil 2 jetzt.
Ja. Mensch, Philipp, du hast leider ja nicht, wie wir letzte Woche angekündigt haben, groß bisher es schon geschafft, das Labyrinth, das Imaginarium des Dr. Parnassus zu gucken.
Du meinst das Kabinett des Dr. Parnassus.
Ja, im Englischen heißt es halt
ja.
Anders. Stattdessen hast du Man in Black 3 geguckt.
Ganz genau.
Und?
Ja, der war ganz launig, würde ich sagen.
Auf einer Skala von Man in Black 1 bis Man in Black 3, wo würdest du ihn einordnen? Skala von Man in Black.
Ja?
Man in Black 1 bis Man in Black 2.
Schon darunter.
Also ist Man in Black 2 das schlechtere von den beiden?
Man in Black 1 ist das Beste und dann
okay.
Sagen Man in Black 2 und dann Man in Black 3. Glaube ich. Ich glaube ja, doch. Auch wenn Man in Black 2 schon eine Weile her ist. Nicht mehr weiß, wie viel Quatsch der war.
Man in Black 2 ist das zum Beispiel mit den Männchen in dem Schließfach. Nee, das ist Man in Black 1. Wenn mir was Man in Black 2 passiert.
Nee, ich glaube, das ist Man in Black 2.
Ja?
Ja.
Okay. Nee, das ist Man in Black 1. Man in Black 2 ist mit diesem komischen, mit diesen braunen Viechern, die auf zwei Beinen laufen und andauernd rauchen und so. Und die am Anfang mit ihm im Postamt arbeiten.
Das Postamt ist im zweiten, oder?
Ja, das Postamt ist im zweiten. Und ich glaube nicht, dass diese Männchen auch im zweiten sind, weil erklären nämlich diese Männchen dann. Diese Männchen erklären ihm doch im ersten, wer dieser komische, dieser Ring das ist oder so. Naja, egal. Man in Black 3 auf jeden Fall. Willst du kurz was zum Inhalt sagen?
Ja. Also, es geht wieder um Agent J und Agent K. Und jedenfalls bricht ein Verbrecher, den Agent K vor 40 Jahren mal hat verhaften lassen und ihm nur den Arm abgeschossen hat, bricht aus dem Gefängnis auf dem Mond aus und reist dann in die Vergangenheit, 40 Jahre, um zu verhindern, dass Agent K in den Arm abschießt und einsperrt und auch um zu verhindern, dass Agent K so ein Sicherheitsnetz um die Erde installiert und dadurch, dass er das dann in der Vergangenheit verhindern will, würde die Erde von seiner Rasse zerstört werden.
Ja.
Ja, und dann verschwindet Agent K plötzlich aus der Gegenwart und keiner erinnert sich mehr an ihn, außer Agent J. Und daraufhin kommt auch plötzlich diese Invasion, dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, ist auch egal, dieser außerirdischen Rasse. Und Agent J muss dann halt in die Vergangenheit reisen, um die ganze Geschichte wieder gerade zu biegen und zu verhindern, dass Agent K in der Vergangenheit stirbt und um diese Invasion damit auch zu stoppen. Das ist so die Story eigentlich.
Ja. Und hat er dir gefallen?
Ja, wie gesagt, er ist launig. Er hat mir eigentlich gefallen.
Okay. Ich fand das mit der Zeitreise irgendwie komisch. Ich fand, das hat nicht so ganz ins Universum von denen gepasst. fand ich irgendwie so ein bisschen too much für die. Also, so ging es mir irgendwie.
Ja, ich hatte auch ganz lange das Gefühl, dass es irgendwie nicht hinhaut. Also, dass sie es irgendwie überhaupt nicht logisch erklärt bekommen, wie alles zusammenpasst.
Ah, okay. Aber du fandst, haben sie dann doch geschafft.
Aber am Ende hat es, fand ich, dann doch einigermaßen gut funktioniert.
Ja. Also man kann ihn gucken, finde ich. Aber erst, wenn man die anderen beiden geschaut hat.
Ja, auf jeden Fall muss man die anderen beiden gucken. Einfach auch, um Kay zu kennen. Den Grummeligen.
Ja, das stimmt. Ja, ich kann eigentlich mehr auch gar nichts zu sagen. Ich kann eigentlich auch mehr nicht zu sagen. Aber ich fand schon, dass er sich irgendwie ein bisschen abgehoben hat von den anderen beiden. Also sowohl Inhalt, also ich fand, der zweite war so ein bisschen wie der erste nochmal. Und beim dritten war es jetzt wenigstens so, dass sie versucht haben, noch ein bisschen was anderes zu machen. Was ich nur so halb teilweise gut fand. Also mit der Zeitreise fand ich es ein bisschen übertrieben und so. Aber immerhin war es so ein bisschen was anderes.
Warum fandest du das dann so übertrieben?
Ich finde halt irgendwie, dass das nicht so ganz in dieses Universum von denen passt. Also, dass es dann plötzlich noch Zeitreisen gibt.
Die sind ja auch eigentlich verboten.
Ja, aber ich weiß, aber es war dann irgendwie so ein bisschen groß. Für. Ich meine, es wäre so, wie wenn sie jetzt bei Star Wars im 7. Teil J.J. Abrams auch plötzlich Zeitreisen einführen würde. Wäre auch irgendwie komisch. Ja. Obwohl es keinen Grund gibt, warum das nicht so sein sollte, aber es wäre einfach komisch.
Ja, Zeitreisen sind halt immer auch so, also die sind halt echt so riesig und dann denkt man sich die ganze Zeit, warum hat vorher noch niemand irgendwas mit Zeitreisen gemacht? Weil, wenn man so denkt, dass man damit dann ganz praktische Sachen machen könnte.
Ja, und so. Also ich finde, das Problem ist immer, entweder die Geschichte handelt halt wirklich von den Zeitreisen und der Problematik mit der Zeitreise. Und dann geht es halt immer so um die Zeitreisen, also so, wo die Klassiker halt zurück in die Zukunft sind und so. Mhm. Und dann wird es auch so richtig thematisiert und das finde ich ist dann eigentlich auch ganz gut.
Oder ist es wie bei Harry Potter?
Ja, aber Harry Potter zum Beispiel, da fand ich es auch noch so halb in Ordnung, weil das ja so das ganze Buch lang ging mit ihr, dass sie irgendwie in allen Kursen ist und man sich schon die ganze Zeit gewundert hat, wie sie das schafft, aber keiner hat sich so richtig gewundert. Und bei Harry Potter finde ich auch so, da kann man sich schon vorstellen, weil das Ministerium ja so viel kontrolliert, dass die das halt einfach auch kontrollieren. Und dass es dann irgendwie kaum einer nutzt. Auch wenn ich dann auch denke, dass irgendwie seltsam ist, dass später das keiner mehr benutzt hat und dass Voldemort nie was damit gemacht hat oder so. Aber da fand ich es noch so in Ordnung. Insbesondere, weil das ja dort auch so war, dass die Zeitreisen immer schon stattgefunden haben. Also sie verändern ja nichts an ihrer Gegenwart, sondern eigentlich verändern sie ja die Zukunft. Und die Gegenwart ist ja schon mit Hilfe dessen passiert. Und deswegen fand ich das Ganze in Ordnung. Wenn das dann so ist, dann ist es immer noch so, dass man denkt, ja, okay, keine Ahnung. Dann könnte man auch schon die ganze Zeit, also dann könnte theoretisch halt ja sein können, dass Voldemort schon irgendwann mal versucht hat, die Zeitreisen zu benutzen und es hat halt nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Weil halt genau wieder die Welt rausgekommen ist, die man jetzt halt hat. Oder so. Und ich meine, es ist ja, wenn zum Beispiel Dumbledore die Zeitreise benutzt hätte, um damals Voldemort irgendwie besser aufzuziehen, dann hätte er ihn ja auch mitgenommen vielleicht nach Hogwarts und dann wäre es genauso passiert, wie es ja dann passiert ist. Aber bei diesem Man in Black Film ist es halt so, dass diese Zeitreisen überhaupt nicht thematisiert werden, weil am Schluss ist halt eigentlich überhaupt nichts passiert. Also als er wieder zurück in der Gegenwart ist, ist eigentlich nichts passiert, außer den Sachen, die wichtig waren, dass sie passieren in der Vergangenheit. Aber eigentlich hat sich nichts Großes verändert. Und klar, dann kann man jetzt so sagen, Dr. Who-mäßig, dass eigentlich solche kleinen Veränderungen in der Vergangenheit keine großen Veränderungen in der Zukunft hervorheben und so. Aber irgendwie fand ich es dann dort so ein bisschen. Ja. Also es hat ja eigentlich schon gestimmt, weil eigentlich haben sie ja nicht viel verändert in der Vergangenheit. Außer diesen Typen umzubringen. Aber irgendwie fand ich es dann halt so, dadurch, dass die Zeitreise dann nicht so in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern nur so als Tool genutzt wird, fand ich so ein bisschen groß dafür, was sie bisher so benutzt haben an Mitteln.
Okay.
Weil sie benutzen ja nicht mal Teleportationssysteme oder irgendwie sowas. Und dann benutzen sie halt plötzlich Zeitmaschinen. Und alle anderen Techniken, die sie benutzen, also sie selber oder auch von irgendwelchen Außerirdischen sich besorgt haben, sind ja dann eigentlich immer nur verbesserte Versionen von Techniken, die sie sowieso schon haben. Schnellere Autos, bessere
Waffen. Ja, die Schusswaffen.
Ja. Ist ja eigentlich alles, was sie haben. Und dieses, gut, dieses Gedanken, das Auslösch des Blitzdings.
Ja.
Und deswegen fand ich so ein bisschen viel mit dem Zeitmaschinen-Ding. Aber ansonsten immer noch besser als die meisten anderen Action-Comedy-Filme.
Ja, es macht einfach Spaß, den Schauspielern zuzugucken, finde ich.
Und am Schluss fand ich, waren auch ein paar Emotionen dabei. Oder? Diese ganze Vater-Storyline fand ich eigentlich noch ganz nett.
Ja. Fand ich auch ganz gut.
Obwohl die so die ganzen beiden vorherigen Filme auch auf so ein anderes Level dann dadurch stellt, aber trotzdem.
Ja.
Gut.
Gut, kann man gucken, den Film.
Kann man gucken. Hast du noch einen anderen Film, den man gucken kann?
Ja, tatsächlich.
Möchtest du die Empfehlung der Woche aussprechen?
Die Empfehlung der Woche ist Fame von Alan Parker von 1980, also den Originalfilm. Gibt's ja, glaube ich, jetzt auch so eine neue Version von. Der ist erstaunlich ernsthaft. Und es ist eigentlich, also ich dachte immer, dass das so ein Musical-Film wäre und die ganze Zeit gesungen und getanzt werden würde, aber ist es eigentlich fast gar nicht. Es gibt irgendwie 3 oder 4 Tanz- und Gesangseinlagen und ansonsten ist ganz viel Platz für die zahlreichen Charaktere und deren Probleme, die sie so im Leben haben, die sie miteinander haben, und das ist echt ziemlich gut und gegen Ende wird es irgendwie auch also immer trauriger und ergreifender. So.
Okay.
Also kurz, es geht um Studenten von einer Performing Arts Schule in Manhattan, die halt Tanz lernen oder Drama oder Musik, also Schauspiel. Drama, ja. Und geht halt um so einen Jahrgang und man sieht dann, wie sie alle vorsprechen und vorsingen und vortanzen und das fängt so ganz lustig an, weil dann halt ganz viele Leute dabei sind, die irgendwie mega schlecht sind und irgendwie witzige und bescheuerte Gesangs- oder Schauspieleinlagen vorführen und dann wird es aber mit der Zeit, wie gesagt, immer ernster und man sieht halt, dass sie mit teilweise echt arm sind, dass sie teilweise das Gefühl haben, dass es doch nicht das Richtige ist für sie oder dass sie wollen, dass es das Richtige ist für sie, aber sie nicht gut genug sind, dass sie irgendwie von der Familie vielleicht dazu gezwungen werden und so diese ganzen Probleme, die es halt geben kann, werden irgendwie gezeigt. Und dass sie halt später Schwierigkeiten haben werden, erfolgreich zu sein und Geld damit zu verdienen, mit dem, was sie machen, dass es total viel harte Arbeit ist. Ja, das fand ich irgendwie ziemlich gut und es hat mich halt total überrascht, weil ich eigentlich so einen mega heiteren Musical-Film erwartet habe. Aber positiv überrascht auf jeden Fall.
Okay. Und die Musical-Szenen gehen einem auch nicht auf die Nerven?
Nö, überhaupt nicht. Und also bei mir war es dann so, dass ich teilweise schon noch ein paar mehr davon vertragen hätte.
Okay.
Nicht, weil ich so einen spaßigen Musical-Film wollte, sondern weil einfach ein paar Charaktere dabei waren, die richtig cool waren, von denen ich dann irgendwie noch mehr Musik gehört hätte gerne. Also es gab so einen Typen, Bruno Martelli hieß der, und der hatte halt so ganz viele Keyboards und Synthesizer und sowas und war im Prinzip so ein Aufmüpfiger, weil der Musiklehrer wollte halt immer so klassische Musik hier mit einem Streicherorchester und sowas. Und er meinte halt, dass wenn Mozart heute leben würde, dass er dann mit Keyboards und Synthesizern sein eigenes Orchester einfach machen würde und hat dann selber immer so Musik geschrieben auf seinen Instrumenten, die dann er alleine immer gespielt hat. Aber man hört irgendwie nur an ein paar Stellen was von der Musik und es wäre irgendwie cool gewesen, wenn der nochmal irgendwann so einen etwas größeren Auftritt gehabt hätte.
Okay.
Weil immer davon gesprochen wird, also sein Vater erzählt halt immer, ja, mein Bruno, das wird der nächste große Musikrevolutionär und der ist weit seiner Zeit voraus und es ist so toll, was der macht und sowas, aber Bruno wollte das halt nie irgendjemandem zeigen, was er macht. Weil er immer meinte, dass er noch nicht fertig ist und die Leute sind noch nicht bereit dazu, es zu hören und sowas.
Wahrscheinlich war der Zuständige für die Musik bei dem Film nicht so ein Revolutionär, wie er gern gewesen wäre. Und deswegen haben sie nicht so viel zeigen können, weil er selber nicht so revolutionäre Musik geschrieben hat.
Ja, das habe ich dann auch irgendwie gedacht.
Weiß nicht. Okay, schade, aber klingt eigentlich nicht so schlecht. Also, nach guter Unterhaltung. Verständlich, warum der so bekannt ist dann. Warum der so ein Fame hat. Dieser Film.
Ja,
wie viele Sterne gibst du ihm? Sterne gibst du?
4 von 5.
Gut. 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 Das freut mich. Das freut mich. Soll ich auch noch eine Empfehlung aussprechen?
Ja. Ich los.
Und zwar habe ich noch nicht fertig, aber den Anfang oder durch Zufall. Nein, ich fange andersrum an. Die ganze Zeit sehe ich in der S-Bahn immer Plakate, da steht dann drauf die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von und dann kommen irgendwelche Namen von irgendwelchen Schauspielern, die ich teilweise kannte von YouTube oder weil die in irgendwelchen unbekannten Fernsehsendungen mitgespielt haben, zum Beispiel bei dieser Talkshow von Böhmermann.
Mhm.
Und ich wusste nicht genau, worum es da geht und so. Und dann habe ich irgendwie auf Twitter gelesen, dass Jan Böhmermann die ganze Zeit irgendwie am Samstag oder am Sonntag geschrieben hat, was jetzt losgeht, dass die Sendung losgeht, die unwahrscheinlichen Ereignisse und so weiter. Und dann habe ich im Leben von Frank Elstner und dann habe ich nachgeschaut und habe mir einen Teil aus dieser Sendung angeguckt und habe ich mir fast die ganze Sendung angeguckt. Und ich kann die sehr empfehlen. Und zwar ist es die neue Sendung von der Bild- und Tonfabrik, die unter anderem damals Rusch und Böhmermann gemacht haben.
Ach so.
Cool. Ja. Ja. Und die danach auch dieses Neo-Magazin gemacht haben, diese Talkshow von Böhmermann, alleine nur. Und die hat mir persönlich nicht so gefallen. Ich habe dann später nochmal reingeguckt, da wird sie besser, aber gerade am Anfang fand ich, war die sehr auf so einzelne Clips ausgelegt, die sie im Internet zeigen können und irgendwie nicht so witzig und zu wenig Gäste und so. Mhm. Und was ich bei denen allgemein mag, ist, dass die so Fernsehen machen, was immer so wie altes Fernsehen aussieht, wenn man es heutzutage machen würde. Also bei Rusch und Böhmermann war es ja auch so, dass es so alles ziemlich verraucht und eher fast schon schwarz-weiß war und so, von dem,
ja,
wie es irgendwie erstellt war. Und bei Böhmermann ist auch ein bisschen ja so mit, eben das so gespielt wird mit solchen komischen, knalligen, bunten Farben aus den 90ern im Fernsehen und so. Und die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von ist im Prinzip eine Comedy-Sketch-Show mit einem Ensemble von 10 Leuten,
mhm,
die eben Sketche machen, irgendwelche witzigen Songs oder so. Wir können auch, es gab jetzt so einen Titelsong in der ersten Show, den können wir in die Shownotes reinmachen. Und jedes Mal ist ein anderer prominenter Gast da, der so ein bisschen die Moderation macht und so ein bisschen geht's in den Sketchen auch immer um ihn, aber auch nicht so unbedingt, aber manchmal dann halt schon. Und viele von den Leuten, die dort Schauspieler sind, oder ein paar auf jeden Fall, kannten sich vorher schon. Und manche haben auch bei Frank Elstner so eine Moderatorenschule dort die Ausbildung gemacht. Und ich glaube, deswegen haben sie Frank Elstner zur ersten Show gekriegt. Und das ist einfach klasse. Also ich musste ganz oft lachen. Es ist richtig gute Comedy. Manchmal schießen, also die sind manchmal ein bisschen böse und manchmal schießen sie damit dann übers Ziel hinaus. Aber es ist richtig witzig. Und gerade mit Frank Elstner ist es halt irgendwie cool, weil er so alt und irgendwie so ehrwürdig wirkt. Und dann macht er halt, also diesen alten Song zum Beispiel, da singt halt Frank Elstner so am Anfang, spielt Klavier und singt, was er im deutschen Fernsehen mag und so. Und dann kommen alle anderen dazu und machen sich halt so drüber lustig, indem sie halt so sagen, sie mögen halt irgendwie, keine Ahnung, besser leben, schöner wohnen oder wie diese Sendungen heißen und so Zeug.
Ja.
Und dann geht es halt immer so hin und her, dass man Geld irgendwie aufzählt, was ihm beim Fernsehen gefällt und die anderen machen, sagen dann irgendwelche bösen Sachen und der eine sagt dann irgendwie die ganze Zeit, dass ihm die ganzen Hitler-Sendungen-Dokumentationen gefallen, Hitlers Helfer, Hitlers Frauen, Hitler könnte ich immer schauen und so. Und irgendwie ist es halt witzig, weil Frank Elstner teilweise echt so Sprüche dann auch raushaut, wo du so denkst, okay, also irgendwie macht er sich 2-3 Mal darüber lustig, dass Wetten, dass von Markus Lanz so kaputt gemacht wurde.
Mhm.
Und das ist halt irgendwie schon cool. Also so dann, also einmal sagt er halt so richtig so Markus Lanz, dass es irgendwie so, dass man halt verloren hat, wenn Markus Lanz seine Sendung übernimmt oder so. Und ja, und also teilweise haben sie echt coole Leute noch dazu gekriegt, dass sie coole Sachen machen. Ich will jetzt auch nicht viel verraten oder so. Aber man sollte sich unbedingt die Folge anschauen, weil die ist echt gut. Und man kann die im WDR anschauen. Ich weiß halt nicht, wie lange. Aber sie ist auch auf YouTube. Also wahrscheinlich kann man sie doch länger anschauen als nur einmal kurz. Und das ist halt irgendwie, also nach diesem Neo-Magazin, was ich am Anfang nicht so mochte, persönlich, ist es cool, dass jetzt so viele solche Sachen kommen. Die, also was heißt so viele solche Sachen, aber dass die wieder eine Show gemacht haben, die richtig gut ist. So wie damals auch Roche und Böhmermann ja eigentlich relativ gut war.
Ja, das klingt echt cool.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja.
Gut.
Gut. Also dann hören wir uns wieder in ein paar Wochen oder ihr hört uns wieder nächste Woche. Das werdet ihr dann selber rausfinden. Vielleicht nächste Woche mit einer ganz kurzen Ausgabe oder halt in 2 Wochen oder 3 Wochen mit einer längeren Ausgabe. Ich freue mich.
Und ich mich auch.
Wetter wird morgen sonnig. Tschüss.
Tschüss.
So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter @aufeinkipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt aber echt mal Schluss hier.